Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Und ich bitte euch noch einmal kurz aufzustehen. Das hilft den Kindern auch, weil ich ein Gebet sprechen möchte. Und es ist manchmal ganz gut, wenn man dazu die Körperhaltung ein bisschen verändert. Vater, wir danken dir für solche Momente, wie wir sie gerade im Video gesehen haben oder auch ganz andere, jedenfalls wo das Leben gut ist und wo es uns gefällt, wo wir uns von dir beschenkt fühlen. Danke für jeden dieser Momente. Danke auch für die Momente, wo das Leben anders aussieht, aber du uns geholfen hast und wir deine Hilfe bemerkt haben und es in schweren Zeiten deswegen leichter ist. Und dass du in diesen Momenten, wo wir das gar nicht spüren, trotzdem bei uns bist, dafür danken wir dir auch. Und jetzt beten wir für die Leute, die jetzt wirklich irgendwie Lichtblick in ihrem Leben brauchen, Hoffnung, neue Lebenskraft und Energie, dass du sie schenkst. Und wenn wir das selber sind, dann beten wir das auch für uns persönlich. Amen. Ja, so. Das Thema heute lautet diese Zukunft. Das sind ja alles Dinge, von denen wir begeistert sind. Diese Liebe, diese Kraft, was wir schon alles hatten, diese Zukunft. Vor drei Wochen lautete mein Thema dieser Himmel. Und eine Woche später waren wir dann im Himmel. Das Video habt ihr gerade gesehen vom Himmel. Und das ist natürlich deshalb so toll gewesen, unter anderem, weil das Wetter schon... Also besser kann es eigentlich nicht sein. Vielleicht noch 5 Grad kälter, aber sonst von der Sonne und allem war das Wetter natürlich großartig. Das kann auch ganz anders aussehen beim Skifahren, nämlich so. Man nennt das Whiteout. Also wenn Schnee und Nebel und diffuses Sonnenlicht zusammenkommt und um dich herum alles weiß scheint. Du kannst dann zwar noch den Handschuh vor Augen sehen, das hilft dir aber für die Orientierung null. Du kannst manchmal kaum unterscheiden, fahre ich gerade hoch oder runter? Wo geht's hier eigentlich hoch oder runter? Whiteout. Und das passt zum Thema Zukunft, weil die Zukunft liegt im Nebel. Das gehört zu ihrem Wesen. Wenn wir über die Zukunft reden, schauen wir immer in den Nebel. Wenn ich heute etwas über die Zukunft sage, dann behalt das im Hinterkopf, dass wir in den Nebel gucken. Ich werde es auch immer mal wieder sagen. Denn ich selbst rede über etwas, was ich noch nicht kenne. Ich war noch nicht dort. Wir schauen in den Nebel, wenn wir über Zukunft reden. Darum bleiben die Aussagen über die Zukunft, auch wenn die Bibel solche Aussagen trifft, immer Bilder und keine Fotos oder GoPro-Videos von der Zukunft. Das ist wichtig zu wissen. Wir beschreiben es mit Bildern, aber nicht mit Fotos. Denn wir waren noch nicht da. Niemand war da. So, wenn du im Nebel Ski fährst, dann sind da zum Glück Schilder. So sahen die mit dem Skigebiet aus, wo wir gewesen sind. Sind offensichtlich sehr vorbildhaft dort, die Ausschilderung im Montafon. Sie benennen den Ort, wo du hin willst. Besonders im Nebel ist das gut. Sie zeigen die Richtung. Aber, und darauf will ich hinaus, du findest auf diesen Schildern keine Fotos von dem Ort, wo du hinfährst. Es gibt nur die Info, die du brauchst, nämlich die Richtung, wo du hin willst. Naja, gut, für manche ist das auch noch lebenswichtig, ist es rot, blau oder schwarz. Ja, aber manchmal musst du dann halt eben rot. So. Wichtig für unser Thema ist jetzt, auf diesen Schildern ist die Richtung angezeigt. Wo geht es lang? Das ist wichtig zu wissen. Nicht, wie sieht's da aus? Wo geht es lang? Was ist die Richtung? Und für dich ist natürlich noch wichtig zu wissen, will ich dahin? Die Predigt will versuchen, heute das zu leisten, grob zu sagen, das ist die Richtung, in die die biblischen Texte zeigen, wenn sie von der Zukunft reden. Und du musst für dich entscheiden, sag mal, will ich dahin? Weiß ich ja nicht. Will ich dahin? Das kann nämlich ein Problem sein, wenn du das nicht weißt, ob du dahin willst. Meine Mini-Church war ja eine Woche vorher ohne mich Skifahren und die hatten tatsächlich Whiteout und sie trafen dort auf einen völlig desorientierten Skifahrer. Er trug als Kleidung so wurde mir erzählt, 3 Jogginghosen übereinander, wobei die oberste, ich glaube nur die oberste, ihm in den Knien hing. Und er wusste nicht, wahrscheinlich war er auch ein bisschen angetrunken. Also sie hatten den Verdacht, dass er ein bisschen getankt hat. Das kommt gegen Abend auf der Piste auch schon mal vor. Der wusste weder, wo er ist, noch wo seine Freunde sind. Er wusste auch nicht wirklich, wo er hin will. Und meine Leute haben ihm dann geholfen und ihm gesagt, Punkt A, zieh die Hose hoch. Haben sie wirklich gesagt. Und Punkt B, fahr uns hinterher. So, auf jeden Fall ist das mein Tipp. Nimm die Zukunftsaussagen der Bibel als Hinweisschilder, die im Nebel eine Richtung zeigen. Und überleg, ob du dahin willst. Natürlich malen diese Texte die Zukunft aus. Sie malen Bilder, so. Aber keiner war je dort. Also gebraucht man Bilder der damaligen Zeit jetzt zum Beispiel, um die Zukunft zu beschreiben. Aber an allen entscheidenden Stellen ist klar, was die Richtung ist. Darauf will ich heute abheben. Welche Richtung? 4 solcher Hinweisschilder schauen wir an. Ich habe die Predigt heute 2 geteilt. Ich dachte, es ist ein bisschen viel. Ich muss euch zwischendurch eine kleine Pause gönnen. Im zweiten Teil der Predigt schauen wir 4 solcher Hinweisschilder an. Es gibt mehr, aber ich beschränke mich auf die meiner Meinung nach 4 wichtigsten, wenn man über die Zukunft redet. Das, was ich sage, da war wichtig für mich ein Buch von Nicholas Thomas Wright. Den habe ich schon öfter mal zitiert. Das Buch heißt Von Hoffnung überrascht. Wer mal was Dickes, auch nicht ganz Einfaches, aber auch nicht super Schwieriges lesen will, dem kann ich das Buch empfehlen. Über die Zukunft. So, bevor wir uns zu diesen 4 Schildern wenden, werfen wir jetzt nochmal einen Blick im ersten Teil noch, dann kommt die Pause, die kurze Pause. Also den letzten Teil des ersten Teils benutze ich jetzt, um nochmal einen Blick in den Nebel zu werfen. Und zwar auf 2 sehr breit angelegte Pisten, die in den Nebel führen und denen viele hinunterfahren und schon hinuntergefahren sind, diese Pisten, die meines Erachtens aber doch in die Irre führen. Zumindest, wenn man die Schilder des Neuen Testamentes ernst nimmt. Das habe ich übrigens auch schon lernen müssen in den Bergen, dass nur weil da schon Leute runtergefahren sind, heißt das noch lange nicht, dass das stimmt. Wir sind mal 3 Spuren gefolgt. Das war der Weg in die Hölle, nicht in den Himmel. Danach gingen dann schon 7 Spuren darunter. Also das heißt noch gar nichts. Aber diese Pisten sind viele gefahren. Sind auch wunderschöne Pisten, wie man so sieht. Es gibt in der christlichen Tradition sozusagen 2 breite Pisten, die oft befahren werden. Die aber die wichtigsten Schilder, die ich nachher nennen werde, des Neuen Testamentes meiner Meinung nach uminterpretieren oder nicht ernst nehmen. Beide dieser Pisten sind sich einig über die Zukunft, nämlich die Zukunft ist eine gute. Das ist ja schon mal schön. Nur wie man zu dieser guten Zukunft kommt, das sehen diese beiden Wege völlig verschieden. Die eine Piste führt darunter, die andere fast entgegengesetzt. So, die erste geht so, die erste Piste. Die Welt wird sich Schritt für Schritt zum Guten entwickeln. Wright nennt das in seinem Buch evolutionärer Optimismus. Die Welt wird sich in wahrscheinlich eher ferner Zukunft zum Himmel entwickeln. Das ist die Hoffnung. Also auf jeden Fall, wenn man diesen Optimismus mit Religion verbindet. Ja? Die Welt wird sich zum Himmel entwickeln, weil der Mensch mit mehr oder weniger göttlicher Unterstützung, je nachdem, wie viel man dann da dazu tun will, das Potenzial dazu hat. So, diese Piste hat natürlich der Fortschrittsglaube der letzten, sagen wir, 150 Jahre angelegt. Aber auch die christliche Religion ist sie oft runtergefahren. So, Entwicklung zum Guten, das würde jetzt auf dem Schild stehen, ja, Entwicklung zum Guten. Und Gott ist in dieser, also jedenfalls in der religiösen Variante von dieser Piste, irgendwie mit drin in dieser Entwicklung. So, diese Sicht hat, ohne es zu bemerken, oft 3 fette Probleme. Ich benenne sie kurz. Ich benenne diese Pisten nur, weil sie so viele fahren, ja. Erstens, ausgerechnet die Naturwissenschaft selbst widerspricht dem eigentlich. Die Biologie vielleicht nicht, aber die Astronomie würde sagen, gut, soweit wir sehen, fällt die Erde in ein paar Milliarden Jahre in die Sonne. Und soweit wir sehen, hat das Universum nicht nur einen Anfang, sondern auch ein Ende. Also auf ganz lange Sicht wird das nicht klappen mit der Entwicklung zum immer, immer, immer Besseren und zum Schluss zum Himmel. Also das, was Gott ewiges Leben nennt oder neue Welt Gottes oder so, ja, das wird hier draus nicht werden. Rein wissenschaftlich nicht. Das zweite fette Problem dieser Piste, dieses evolutionären Optimismus ist, eigentlich kommt diese Vorstellung mit dem radikal Bösen nicht klar. Also, dass es das immer noch gibt, das wirklich einfach nur sinnlos Destruktive, das ist ein Problem. Und deswegen hat natürlich dieser Optimismus auch Risse bekommen durch so Dinge wie Weltkriege und Atombombenabwurf und Naturzerstörung und so, ja, Auschwitz. Das ist heute schwerer zu glauben, dass das immer besser wird. Okay, das Dritte, wenn das Böse doch überwunden werden könnte, man kann ja optimistisch bleiben, durch die Evolution des zum Guten, ja, dann bleibt das Problem des schon geschehenen Bösen bestehen, das moralische Problem. Was sagt das über Gott, wenn geschehenes Unrecht einfach vergessen wird und in der Vergangenheit untergeht? Wright schreibt so, man stelle sich vor, das goldene Zeitalter beginne morgen früh. Was würde das denjenigen sagen, die heute gefoltert werden? Wenn wir Gott zum Bestandteil dieses Entwicklungsprozesses machen, wenn der da irgendwie mit drin ist, was wäre das für eine Art von Gott, der sein Königreich auf den Knochen und der Asche derjenigen aufbaut, die unterwegs leiden? So, das ist eine Piste in den Nebel, die meines Erachtens mit den Hinweisschildern des Neuen Testamentes nicht zusammenpasst. Die andere, die ist ganz anders und die lautet so, Seelen auf der Durchreise. Dem begegnet ihr in christlichen Kreisen auch sehr oft, vielleicht sogar, ja, vielleicht weiß nicht, ob öfter, aber doch vielleicht schon, auch in Liedern, auch in christlichen Liedern, auch in anderen Religionen natürlich. Und der Gedanke über die Zukunft ist, diese gegenwärtige Welt und die Zukunft, auf die wir zusteuern, die haben aber auch nichts miteinander zu tun. Das sind völlig unterschiedliche Dimensionen. Denn, das steckt dahinter, diese Welt, die ist wirklich, wirklich böse. Die ist sehr dunkel, auch mit allem, was dazugehört. Zum Beispiel dem hier, Körper. In der Zukunft werden wir von dieser Welt und dem Körperlichen erlöst werden. Das ist Zukunft. Eigentlich, so ist die Vorstellung, geht es nur um die Seele. Im Wesentlichen geht es um die Seele beim Glauben. Die hat eine Zukunft. Die Welt nicht, die wird und muss auch untergehen. So, das Problem dieser Sichtweise ist natürlich ein ganz anderes Problem. So wie die erste Sichtweise das Böse nicht so richtig ernst nimmt, nimmt die zweite Sichtweise das Gute nicht so richtig ernst. Dass diese Welt Gottes gute Schöpfung ist, das wird hier unter der Hand einfach verschwindibust. So, vielleicht war sie mal gut, okay, aber jetzt ist sie es nicht mehr und deswegen kannst du sie eigentlich. Sie wird vergessen. Du kannst sie auch jetzt schon vergessen. Der Gedanke ist, wir sind für eine ganz andere Welt geschaffen. Eine geistliche, eine unkörperliche irgendwie, später in der Zukunft. Leider sind wir noch in diesem Ding hier gefangen. So, das denkt man auch in christlichen Traditionen, obwohl das dem Alten und Neuen Testament völlig widerspricht. Egal. Darum ist diese Sicht entgegen der Annahme frommer Christenmenschen auch keine biblische Sicht, sondern Platon hat sie erfunden. Für ihn ist die Welt nur eine Illusion und ein Schatten. Das wahre Leben spielt sich auf Seelenebene ab. Die Seele muss vom Körper erlöst werden. Das steckt da drin, ohne dass man es merkt. So, und die schlimmsten Auswüchse dieses Denkens sind zum Beispiel Leibfeindlichkeit, und das hat man immer wieder in der Kirche gefunden, vielleicht auch immer noch. Ja, also alles, was mit dem Körper zu tun hat, Sex, ist verdächtig, schon mal per se, weil das körperlich ist. Oder ich musste echt nochmal nachlesen, ob es das wirklich gibt, aber ja, das gibt es, eine Sichtweise, die sagt, wie du mit dieser Welt umgehst, das ist eigentlich nebensächlich. Ob du die jetzt zumüllst, ist nebensächlich. Kommt eh auf den Müll. Kannst du auch fröhlich, ja. Okay, also diese Piste führt meines Erachtens auch nicht in Richtung der Schilder, die das Neue Testament aufstellt. Diese Schilder, und dann komme ich jetzt gleich zu dem kleinen Break, die sagen nämlich, die Welt ist gut. Sie ist immer noch Gottes gute Schöpfung. Und er steht immer noch zu ihr, er liebt sie, er will sie. Und doch, ja, braucht sie Erlösung. Denn ja, es gibt das wirklich Destruktive. Aber nein, das wird der Mensch nicht alleine lösen. Erlösung bedeutet allerdings nicht, Seelen werden vom Bösen erlöst, sondern die Welt wird vom Bösen erlöst. Das ist Erlösung in der Zukunft. Diese Zukunftsbilder der Bibel, die ich nachher beschreiben werde, die versuchen, und ich glaube, es gelingt ihnen, beides zusammenzuhalten. Kontinuität und Diskontinuität. Klingt jetzt ein bisschen abstrakt. Was ich meine ist, Diskontinuität, ja, Gott wird etwas ganz Neues tun. Das muss er, das kann sich nicht einfach so alles besser entwickeln. Aber dieses Neue hat mit dem hier zu tun. Es ist nicht das ganz andere. So. Es wertet das hier nicht ab. Denn diese Welt ist Gottes geliebte Schöpfung. Eines der vielen Bilder, die Bibel dafür braucht, für Kontinuität und Diskontinuität, ist Geburt. Geburt. Ja, diese neue Welt wird geboren. Bei einer Geburt entsteht was Neues, oh ja, aber es hat mit dem Alten zu tun. Sieht ihm sogar ähnlich. So. Ich weiß, das klingt jetzt alles nebulös. Es bleibt auch nebulös und das ist sogar gut so. Lasst uns nicht zu viel von dem Nebel versuchen zu lichten. Aber diese Schilder, die gucken wir uns gleich an. Da unten seht ihr sie schon. Der Übergang zu diesem zweiten Teil, den macht allerdings ein Lied. Gesungen 1980 vor 175.000 Menschen in Berlin. Kennen wahrscheinlich nur die Älteren unter euch. Barclay James Harvest. Hört mal zu, da gibt's eine Übersetzung. Das Lied ist ein super Übergang. Valley's deep and the mountain so high. If you wanna see God, you gotta move on the other side. You stand up there with your head in the clouds. Don't try to fly, you know you might not come down. Don't try to fly, dear God. You might not come down. Jesus came down from heaven to earth. The people said it was a virgin birth. The people said it was a virgin birth. So great stories of the Lord, and said he was the Savior of us all. He told great stories of the Lord, and said he was the Savior of us all. And said he was the Savior. Warum dieses Lied? Es erzählt vordergründig wahrscheinlich nur von der Story des Jesus aus Nazareth. Habt ihr mitbekommen? Und diese Story, oder auf diese Story, und wenn ich Story sage, meine ich übrigens nicht Märchen, auf diese Geschichte baut alles auf, was das Neue Testament an Zukunftsaussagen wagt, auf diese Geschichte. Hintergründig, ich weiß nicht, ob das nur eine Vermutung ist oder ob das gesichert ist, richtet sich sein Lied eigentlich an Künstlerkollegen, die die Drogen nehmen und sagt ihnen, lasst die Finger davon, so wenn ihr high seid, ja. Ihr kommt vielleicht nicht mehr runter. So. Aber vordergründig, diese Geschichte des Jesus von Nazareth, die Grundlage ist für das, was ich jetzt gleich sage. Zweitens handelt das Lied davon, darum bin ich eigentlich drauf gekommen, bleib auf dem Boden, wenn du dich nach dem Himmel ausstreckst. Und das ist ein guter Rat. Wenn du da mit dem Kopf in den Wolken stehst, bleib auf dem Teppich. In dieser Haltung, den Kopf in den Wolken, ja, das machen wir gleich, aber bleib auf dem Boden, nähern wir uns jetzt diesen vier Schildern, die auf der Piste in den Nebel weisen, dir kein genaues Bild von der Zukunft malen, aber sagen, das ist die richtige Richtung. So, alle diese Schilder werden, bei jedem wirst du ein bisschen denken, ups, so, also das hat vielleicht auch so an sich, wenn wir über die Zukunft nachdenken, ja, das ist uns fremd, aber an diesen vier Schildern kommt man nicht vorbei, wenn man das Neue Testament ernst nimmt. Okay. Das erste Schild lautet so, Auferstehung. Auferstehung. Der Grund, warum sich das Neue Testament in dieser Frage, die verschiedenen Autoren in dieser Frage einig sind, dass zur Zukunft Auferstehung gehört, das erläutert Paulus in 1. Korinther 15. Ich lese immer Texte vor, ohne sie auszulegen. Nur zu jedem Schild bekommt ihr einen Text. Christus, so sagt er in 1. Korinther 15, wird somit als der verkündet, den Gott von den Toten auferweckt hat. Wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Angenommen, es gibt keine, wirklich keine Totenauferstehung. Dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Und nicht nur das, wir stehen dann als falsche Zeugen da, weil wir etwas über Gott ausgesagt haben, was nicht zutrifft. Wir haben bezeugt, dass er Christus auferweckt hat. Aber wenn es stimmt, dass die Toten nicht auferweckt werden, hat er das ja gar nicht getan. Um es noch einmal zu sagen, wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. So hoch hängt er das. Ein bisschen später sagt er das. Doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Der Tod kam durch einen Menschen in die Welt. Entsprechend kommt es nun auch durch einen Menschen zur Auferstehung der Toten. Genauso wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, werden wir alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Christus gehören. Aber das geschieht nach der von Gott festgelegten Ordnung. Zuerst ist Christus auferstanden, als nächstes werden, wenn er wiederkommt, die aufstehen, die zu ihm gehören. Und dann wird Christus die Herrschaft Gott dem Vater übergeben, dann, wenn er alle gottfeindlichen Mächte, Kräfte und Gewalten ein Ende bereitet hat, dann ist das Ziel erreicht. Alles, was mit der Zukunft zu tun hat, mutet uns fremdartig an. Wenn dir das gerade so geht, das ist ganz normal. Das mutet seltsam an. Die Auferstehung ist, man kann es nicht anders sagen, auch so eine Sache. Sie ist seltsamer als der Glaube an ein Weiterleben der Seele. Vielleicht mindestens gleich seltsam, das zu denken. Auferstehung meint nämlich, so wie es die neutestamentlichen Autoren denken, wirklich körperliches wieder lebendig werden. Das ist kein Sinnbild für die Seele lebt weiter, sondern wirkliches körperliches lebendig werden. Darin ist das Neue Testament sich ganz klar, die Autoren denken Auferstehung körperlich. Da lebt keine Seele weiter, sondern da stirbt der Mensch und dann wird er wieder auferweckt. Nicht dieser Körper, aber mit einem Körper. Dass dieser Körper verwest, ist kein Problem. Oder verbrannt wird oder so, ist kein Problem. Aber körperlich. Man mag diese Zukunftsaussicht seltsam finden, aber es ist eine der Seltsamkeiten, um die kommst du nicht herum, ohne dass du die Geschichte als Ganze verlierst. Darum wird Paulus hier so deutlich. Wenn du sagst, das gibt es nicht, es gibt keine Auferstehung der Toten, dann ist auch Christus nicht auferstanden und dann hast du dem christlichen Glauben das Herz rausgerissen. Kann man machen, muss man aber wissen, was man tut. So. Es gibt auch Seltsamkeiten, die kannst du beiseite lassen, weil sie zu seltsam sind. danach fehlt auch gar nichts. Ich werde gleich an zu so einer kommen, zu so einer Seltsamkeit. Aber diese hier nicht. Diese hier nicht. Das Schild weist in den Nebel und es sagt Auferstehung. Warum glaubt Paulus das? Weil Christus auferstanden ist. So, es gründet sich alles auf diese Geschichte. Und weil Christus das nicht nur platonisch tat. Ja, er stand nicht nur platonisch vom Tod auf, sondern körperlich. Auf eine neue Weise irgendwie. Das behaupteten die, die ihn sahen. Sie sagten, man sieht noch seine Wunden. Das war keine schwebende Seele, das war ein Mensch, aber doch irgendwie anders, irgendwie so. Das erste Schild lautet also Auferstehung. So. Um zum zweiten zu kommen, beziehe ich mich nochmal auf einen Satz. Als ich den eben vorgelesen habe, da müsstet ihr euch eigentlich ein bisschen befremdet gefühlt haben. Da stand Paulus so in seiner Art, ne, das wird aber so und so passieren. Nämlich, zuerst ist Christus auferstanden, als nächstes werden, wenn er wiederkommt, die auferstehen, die zu ihm gehören. Das ist das zweite Schild, bei dem sich die neutestamentlichen Autoren einig sind. Und was ich meine, ist das hier. Wiederkunft, wenn Jesus Christus wiederkommt. Das wird in der Zukunft passieren. Das war für die ersten Christen, die frühen Christen, eine sehr, sehr, sehr konkrete und sogar alltagsbestimmende Hoffnung. Zukunftsaussicht. Die rechneten jeden Tag damit. So. Das ist bei uns anders, ne? Wann habt ihr die letzte Predigt über dieses Thema gehört? Man drückt sich darum. Ich auch. Weil wieder, es ist komische Vorstellung, so. Aber auch dieses Schild gehört zu den unaufgebbaren Zukunftshoffnungen des Christentums. Ich werde gleich versuchen, es euch nahe zu bringen, obwohl es ein bisschen komisch ist. Paulus stellt dieses Schild jedenfalls sehr oft auf die Piste. Er redet nicht nur hier davon. Ich lese nochmal einen Text vor, vielleicht den wichtigsten. Auch da werdet ihr euch wieder seltsam fühlen. 1. Thessalonicher 4, 16 und 17. Da beschreibt er das so. Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen. Ein lauter Befehl wird ertönen. Und auch die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, rechnet er mit, ne? Mit ihnen zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen, und dann werden wir alle für immer bei ihm sein. So, vielleicht habt ihr zuerst mal bemerkt, dass hier auf dem Schild sehr wohl ein Bild gemalt wird. Sehr wohl ein Bild, nämlich Hörnerschall, Donnerstimme und dann schwebt Jesus wie so Fallschirmspringer aus dem Himmel. Natürlich, Paulus gebraucht die Bilder seiner Zeit, auch die der damaligen jüdischen Apokalyptik. So, ich erinnere nochmal dran, das sind aber keine GoPro-Aufnahmen, denn niemand war schon dort. Das sind die Bilder, mit denen wir das Unaussprechliche ausdrücken, damals, und wir benutzen heute vielleicht andere. Die Sache selbst aber, die ist wichtig. Wiederkunft. So, jetzt komme ich, weil ich schon mal hier bin, also an dieser Stelle, an diesem Thema bin, zu einer Vorstellung, auch eine seltsame, die ich heute, wenn ich schon mal da bin, aus dem Weg räumen möchte. Und sie verbindet sich mit diesem Text und vielleicht noch zwei anderen. Mit der Wiederkunft Jesu wurde und wird in manchen christlichen Strömungen eine Idee verbunden. Und die wird Entrückung genannt. Entrückung. Das geht ungefähr so, ich mache es jetzt ganz simpel, ja, da gibt es in verschiedenen Formen, aber ungefähr so. Jesus kommt wieder, die Christen werden ihm entgegenschweben, steht ja auch so da irgendwie, ne? Und sie werden also plötzlich von der Welt verschwunden sein. Und dann werden sie, je nach Variante, 1000 Jahre mit Christus über die Welt herrschen, bevor dann die Welt tatsächlich erneuert wird. So, diese 1000 Jahre kommen aus, ich riskiere das jetzt mal zu sagen, aus einem missverstandenen Text aus der Offenbarung, dass das da irgendwie so ein 1000-jähriges Reich gäbe. Wenn du noch nie davon gehört hast, was ich jetzt gerade gesagt habe, dann findest du das extrem seltsam. Und ich sag's mal direkt, wenn du das für Fantasy hältst, kannst du es meiner Meinung nach auch dort lassen. Es ist ein riesiges Lehrgebäude aufgebaut worden auf sehr wenig Textgrundlage, aus meiner Sicht sogar überhaupt gar keine Textgrundlage. Das Bild hier nämlich ist dieses. Da kommt ein König in sein Königreich oder ein Kaiser in seine Provinz. Und die Leute gehen ihm entgegen. Aber das Ziel ist hier nachher. Die kommen ihm entgegen, um ihn abzuholen. Christus kommt wieder zu uns. Das ist die Aussage. Also die neutestamentlichen Autoren meinen Wiederkunft, so wie das Wort gesagt ist. Wiederkunft. Nicht Er kommt wieder, dreht auf halbem Wege ab und nimmt die mit, die ihm entgegengegangen sind, und sie gehen dann irgendwo weg. Das ist nicht der Gedanke. Aber Wiederkunft ist trotzdem, auch wenn du sie ohne Entrückung denkst, fremd für unser Denken. Fremd für unser Denken. Warum ist das nicht auch Fantasy? Warum laut Neuen Testament gehört das zu den unaufgehbaren Dingen? Ich versuche euch das mal nahe zu bringen, weil sie wesentlich ist für die Geschichte, die sich um Jesus Christus und das Reich Gottes dreht. Sie ist wesentlich dafür. Wenn Jesus von Nazareth starb und auferstand und in diesem Geschehen die Rettung und Hoffnung der Welt liegt, dann ist diese Geschichte so, wenn man bei Ostern aufhört zum Beispiel, noch nicht zu Ende erzählt. Sie ist einfach noch nicht zu Ende erzählt. Wenn diese Welt von Gott geschaffen und geliebt ist und wenn in Kreuz und Auferstehung, wenn sie darin geheilt werden soll, ja, sie ist es noch nicht. Sie ist noch nicht geheilt. Wenn, und jetzt wird's politisch, Gott den Menschen Jesus Christus als Herrn der Welt bestätigt hat, als, um die griechische Sprache zu nehmen, aber ihr versteht es vielleicht auch, als Kyrios. Kyrios. Der zur Rechten Gottes sitzt, wie das apostolische Glaubensbekenntnis sagt. Ja, wenn das so ist, dann ist die Geschichte noch nicht zu Ende erzählt. Denn Herr der Welt war zur damaligen Zeit von Paulus der Kaiser, der Cäsar, Nero oder wer da gerade dran war. So. Jetzt aber zu sagen und zu glauben, dieser Jesus Christus kommt wieder, das bedeutet zu sagen und zu glauben, der Kaiser ist nicht Herr der Welt. Ist er nicht, ist ein anderer. Das war fast ein politisches Statement. Und der, der wirklich Herr der Welt ist, der wird eines Tages sich persönlich hier sehen lassen und sein Reich aufrichten. Und die Welt wird eine andere werden. Und sie wird aufatmen, sie wird erlöst werden. Das steht aber noch aus, das ist noch nicht passiert. Ohne Wiederkunft ist die Story nicht zu Ende erzählt. Wie du dir das Erscheinen dieses Jesus Christus vorstellst, das ist ziemlich egal. Aber du kannst sie nicht weglassen, um die ganze Story zu killen oder mindestens sie sehr zu verzerren. Ich sag mal, zwei Verzerrungen. Also wie das ist, wenn man Christentum denken will, ohne Wiederkunft. Man könnte ja sagen, ja, Christus ist schon wiedergekommen, denn in seiner Kirche ist er ja da. So, gibt's ja auch diese Texte, wir sind der Leib Christi. Das bedeutet für die Geschichte, wir müssen die Story zu Ende schreiben. Ja, klingt nett, ist es aber ganz und gar nicht. Entweder müssten wir dann depressiv werden, weil unsere Weltrettungsbemühungen mittelgut laufen, oder, was noch schlimmer wäre, die Kirche hätte eigentlich allen Grund, sich aufzuschwingen zur Weltherrschaft. Das würde ihr nicht gelingen, aber sie könnte es zumindest versuchen, weil dann wäre ja die Kirche der Kyrios. So, also beides braucht niemand. Eine auf ihren Herrn wartende Kirche ist eine gesunde Kirche. Auf den Herrn noch wartende Kirche ist eine gesunde Kirche, weil sie nicht in Depression fallen muss, aber sich selbst auch nicht so wichtig nimmt. So. Der Punkt sozusagen von Wiederkunft ist, Gott muss noch mal etwas Neues tun. Gott muss noch mal was Neues tun. So, dann gibt es ein drittes Schild, das auch nach neuem testamentlichen Aussagen völlig unmissverständlich in Richtung Zukunft zeigt. Und auf diesem Schild steht, jetzt werdet ihr wieder zucken, Weltgericht. Keiner mag dieses Schild. Ich mittlerweile schon. Seit dem Tag, an dem ich verstanden habe, dass die Aussicht auf einen Richter für die Geschlagenen und die Getretenen und die Gejagten nichts anderes ist als Hoffnung. Hast du schon mal dich von der Justiz im Stich gelassen gefühlt? Hast du schon mal erlebt, wie das ist, wenn dir Unrecht geschieht, aber niemand interessiert sich? Du bekommst kein Recht. Du kannst nichts machen. Du bist hilflos. Kannst du dir das vielleicht vorstellen, wie das ist in anderen Ländern, wo Korruption herrscht, wo nur der Reiche zurechtkommt? Wie das ist, wenn du nicht reich bist? Also, dass auf diesem Schild Weltgericht steht, das bedeutet, dass Gott immer noch zwischen Gut und Böse unterscheiden kann und das eine so nennt und das andere so nennt. Und dass er das Böse, das Unrecht, was Menschen erleidet, nicht einfach vergisst. Und achselzuckend sagt, na ja. So. Und dass Gott das nicht tut, ist eine gute Nachricht, keine schlechte. Wir haben daraus es irgendwie geschafft, ein Bild zu machen mit einem Weltrichter, der gnadenlos abrechnen wird mit jeder Kleinigkeit. Dass wir das so gemacht haben, zeigt nur, dass wir irgendwie nicht begriffen haben, dass der Richter, der Jesus von Nazareth ist, der sich an ein Kreuz hämmern liebt und sagt, hey, ihr müsst sogar eure Feinde lieben. Also Gnade wird die Rolle im Weltgericht spielen, natürlich. Aber das gehört zur Geschichte, Weltgericht gehört zur Geschichte, denn Gott wird die Dinge wieder ins Lot bringen und das ist wichtig. Gerechtigkeit aufrichten, das ist wichtig. Wie du dir das vorstellst, spielt wieder keine Rolle. Wichtig ist, eines Tages werden die Dinge in Ordnung kommen und das ist ein Hoffnungsschimmer. Darum können wir heute aushalten, wenn die Dinge noch nicht in Ordnung sind. Ich habe ja gesagt, ich lese zu jedem Schild einen Text vor, ich lese auch jetzt wieder einen vor. Paulus macht das nämlich einmal ganz konkret, was das bedeutet für heute, wenn ich damit rechne, dass es so etwas gibt. Weltgericht. Am Ende wird Gott alles ins Lot bringen, gibt. Er sagt in Römer 14, denn Christus ist gestorben und wieder lebendig geworden, um seine Herrschaft über alle auszuüben, über die Toten und über die Lebenden. Woher nimmst du dir da noch das Recht, deinen Bruder oder deine Schwester zu verurteilen? Und du, woher nimmst du dir das Recht, deinen Bruder oder deine Schwester zu verachten? Wir alle werden einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Also im Grunde sagt er, die Dinge ins Lot bringen, das ist Gottes Job und da ist er auch ganz gut aufgehoben. Da müssen wir nicht uns gegenseitig ins Lot bringen, quasi, indem wir uns verurteilen oder uns verachten. Eine konkrete Auswirkung, wenn ich daran glaube, dann kann ich mit manchem hier besser leben vielleicht. Heißt nicht, dass ich da nichts verändern will. Okay. Schild Nummer 4 zum Schluss. Und dann haben wir aus meiner Sicht, glaube ich, die wichtigsten Schilder abgegrast, was die Zukunft angeht. Die neue Welt Gottes. Das Ziel der ganzen Geschichte ist eine geheilte neue Welt. Natürlich hat man sich auch diese Welt ausgemalt. Wir Menschen brauchen Fantasie und Ausmalen. Ja? Und das Schönste dieser fantasievollen Bilder, und wenn ich Fantasie sage, sage ich nicht, das ist einfach nur alles bla bla. Aber es ist ausgemalt. Das Schönste dieser Bilder findet sich in Offenbarung 21 und 22. Und das lese ich nicht vor. Das lest bitte mal für euch zu Hause. Offenbarung 21 und 22. Einfach die letzten Kapitel der Offenbarung. Ganz in der Bibel hinten. Wichtig ist, was ich jetzt nur noch betonen möchte, die neue Welt Gottes, die kommt hierher. Das ist die Denkrichtung des Neuen Testamentes. Nicht wir gehen in den Himmel, wir haben das irgendwie umgekehrt. Sondern die kommt hierher. Der Himmel wird am Ende zu uns kommen. So, Paulus schreibt in Philipper 3, wir dagegen sind Bürger des Himmels. Und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Und dann haben wir Himmel. Du bist schon Bürger dieser neuen Welt, sagt er. Ja, wie wenn du damals in Gallien lebtest, aber du warst römischer Bürger. Du gehörst zu dieser neuen Welt, aber du wirst nicht irgendwann dorthin gehen, sondern sie kommt zu dir. Und sie wird eine echte, tatsächliche Welt sein. Verwandt mit dieser hier, aber anders. Kontinuität und Diskontinuität. Geburt. Ein anderes Bild ist Hochzeit. Da wird Himmel und Erde werden Hochzeit feiern. So. Also, so viel zu diesem letzten Punkt. Ich lese euch jetzt eine kurze Geschichte vor, eine Kurzgeschichte, und mit der will ich abschließen. Die geht so. Ihr müsst jetzt ein bisschen eure Fantasie spielen lassen. Ich bin mit dem Zug gekommen. Bei großen Städten lasse ich das Auto immer stehen. Sie sagen, man müsse diese Stadt gesehen haben. Ein Juwel sei sie, eine Weltstadt. Hier schlägt das Herz unserer Kultur, sagen sie. Als wolle sie die ganze Welt zu sich einladen, streckt diese Stadt ihre Hauptverkehrsadern in sämtliche Himmelsrichtungen ins Land. Alle Wege führen hierher, sagt man. Es sind genau 12, verrät die Karte. Schneller und als erwartet, hat mich einer der Schienenstränge ins Zentrum der Metropole getragen und in einem lichtgefluteten Bahnhof an Land gespült, als ob sie mir schon gleich zu Beginn ihre Offenheit für Fremde beweisen wolle. Jetzt durchstreifen meine Schritte die Straßen und Plätze. Etwas ziellos, zugegeben. Ich spüre den Puls der Stadt und lasse mich von ihm treiben. Die ungestümte Lebenskraft dieser Stadt zieht mich in ihren Organismus. Die Sonne scheint, aber es ist nicht heiß. Ein Wind geht, aber es ist nicht kalt. Zweifellos ist sie schön, diese Stadt. Uralte Fassaden und monumentale Bauten vergangener Zeiten finden sich in verblüffender Harmonie mit gewagten Konstruktionen aus Glas und Stahl. Tradition und Innovation bringen sich gegenseitig zur Geltung. Wie es gelingt, eine Stadt dieser Größe sauber zu halten, ist mir ein Rätsel, aber sie ist es. Und es ist auch hier der Fluss, der dieser Stadt ihren besonderen Charme verleiht. Ich folge ein paar Metern seinem Lauf, in vielen Windungen durchzieht sein Wasser das Gebäudemeer. Obwohl an seinen Ufern befestigt, in seiner Richtung geleitet, obwohl überbrückt und gebremst, scheint er doch frei und lebendig und wild, als könne er sich jederzeit sein altes Terrain zurückholen und dulde doch freundlich die Bauten an seinem Ufer. Ich stutze, als ich an einem der Bäume an seinem Ufer hinaufschaue. Sie tragen Früchte, diese Bäume, große und viele, aber mir völlig unbekannte, und das im Mai. Ich sehe Leute, die ein paar ihrer Blätter pflücken und wie einen Schatz nach Hause tragen. Etwas ist nicht normal in dieser Stadt, auch mit den Menschen nicht. Etwas ist anders an ihnen. Die ganze Stadt scheint auf den Beinen, du bist hier nirgends allein und doch ist es nicht laut, kein Gedränge, man ist nicht in Hektik. Ist heute ein Feiertag? Bilde ich mir das nur ein oder wird hier mehr gelacht, als ich es gewohnt bin? Wo ich hinschaue, genießt man das Leben in Straßencafés und Kneipen. Beinahe panisch schaue ich mich um nach den gewohnten, harten Gesichtszügen der Vielbeschäftigten, dem gebeugten Gang der Mutlosen, dem Trotzgeschrei eines Dreijährigen, der Wut seiner Mutter, dem leeren Blick eines Obdachlosen. Aber es gibt sie nicht in dieser Stadt. Meine Güte, es gibt hier keine Obdachlosen. Wo um Gottes Willen sind die Penner, die Bettler, die Plastiktüten, die Hunde? Rausgefegt wie alles andere, was hier nicht sauber genug ist? Ich atme auf, als ich sie dann doch entdecke. Leicht zu erkennen an ihrem Parka, der ledrigen Haut, den verfilzten Haaren. Nur sitzen sie hier nicht auf der Straße, sondern an den Tischen. Nicht am Tisch, nicht am Rand, mittendrin. Trinken und lachen und reden wie alle anderen. Mit allen anderen. Ich steuere auf eines der Cafés zu und lasse mich irritiert auf einen der Stühle fallen. Um mich herum sitzen Menschen verschiedenster Nationalitäten. Vielleicht Besucher eines internationalen Kongresses? Aber nicht nur national herrscht hier ein Durcheinander. Die Leute passen auch sonst nicht zusammen. Gleich neben mir lachen sich ein Yuppie mit Aktenköfferchen und ein Skin über denselben Witz kaputt. Konnte ihn nicht verstehen, den Witz. Spreche ihre Sprache nicht. Jetzt setzt sich ein altes Mütterchen mit ihrem Kamillentee dazu, als ob sie alte Freunde träfe. Oh Mann, in welcher Sprache bestellt man hier ein Bier? Ich habe noch lange dort gesessen, denn das Bier war gut und das Wetter ein Traum. Bis spät in die Nacht war es merkwürdig hell. Die Leute an meinem Tisch kamen und gingen. Ich habe eine Handvoll neuer Bekannter gewonnen. Grace aus Südafrika hat mir erzählt, warum sie seit einiger Zeit hier lebt. Es gibt keine Tränen hier, sagt sie. Sie meinte nicht weniger Tränen, sie meinte keine. Kein Leid, keine Trauer, keinen Schmerz. Wenn Grace es behauptet, ist es schwer, ihr nicht zu glauben. Auf dem Rückweg zum Bahnhof hätte ich mich gerne noch für ein paar Minuten in eine Kirche gesetzt. Einen Augenblick Stille, um die letzten Stunden wirklich zu fassen. Aber ich habe keine gefunden. Keine Kirche, meine ich. Es gibt einfach keine. Ich fragte einen älteren Mann, zuerst schien er nicht zu wissen, was ich will, dann ging ein Schmunzeln über sein Gesicht. Ach, eine Kirche? Nein, junger Mann, sowas haben wir hier nicht. Es gibt keine Kirche, in der ganzen Stadt nicht. Ob denn hier niemand an Gott glaube? Er grinst nur und murmelt im Weitergehen, dass das wirklich eine lustige Frage sei. Plötzlich dreht er sich um und rief, bleiben Sie, junger Mann, ich bin 42, so lange, bis Sie es herausgefunden haben. Ich habe seinen Rat befolgt, ich habe es herausgefunden. Diese Stadt braucht keine Kirche mehr. Die Stadt selbst ist Gottes Zuhause, deshalb nennen sie sie die Heilige. Ich habe jetzt zum Schluss selbst ein Bild gemalt. Ne? Denn Menschen früher und heute brauchen Bilder, wenn uns bewusst ist, dass es Bilder sind. Dieses Bild war inspiriert von Offenbarung 21 und 22, könnt ihr ja mal nachlesen. Das ist die Richtung, in die es geht. Das ist die Richtung, in die es geht. Ob du dahin willst, das musst du entscheiden. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.